guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 18. Juli 2025 und das sind die Themen. Erobert die AfD das ruhige Hinterland? Eine Reportage zum AfD-Bürgerdialog und Gegenprotest in Schopfheim. Ein Programmierfehler im Jahr 2005 sorgt 2025 für 1440 unbesetzte Lehrerinnenstellen in Baden-Württemberg. 10 Jahre nach dem Massaker von Suruç, KurdInnen wieder an Erdogans Leine. News aus dem Bauausschuss und aus dem Gemeinderat und schließlich ein Angriff auf die Gewerkschaftsarbeit an sich. 6 AnarchosyndikalistInnen müssen in Spanien 3,5 Jahre in den Knast. Erobert die AfD das ruhige Hinterland? Diese und weitere Fragen stellten wir uns, als wir am Dienstag, den 15. Juli, nach Schopfheim gefahren sind. Nachdem die AfD zu einem sogenannten Bürgerdialog in der Schopfheimer Stadthalle eingeladen hatte, riefen die Omas gegen rechts zu einem Gegenprotest auf. RDL begleitete die Kundgebung und sprach dafür unter anderem mit den OrganisatorInnen, dem Bürgermeister und Teilnehmenden auf beiden Seiten. Auf Seiten der AfD fanden sich eine besondere Mischung an Personen zusammen. Neben WutbürgerInnen tummelten sich munter stramme Nazis und AfD-Funktionäre. Unter anderem konnte man einen Mann mit einer Reichsadlerkette und einen bekannten Schwurbel-Influencer als gern gesehene Gäste ausmachen. Unsere gesammelten Eindrücke wollen wir mit der folgenden Reportage zeigen.
Wir befinden uns jetzt gerade am Badischen Bahnhof in Basel. Wohin fahren wir denn?
Wir fahren nach Schopfheim.
Warum?
Weil da findet heute der AfD-Bürgerdialog, wie sie es nennen, statt. Und der wird heute von einigen GegendemonstrantInnen gestört. Und wir sind da, um das zu dokumentieren ein bisschen.
Willkommen an Bord von unserer kleinen flinken S6, die Sie, wie ich vorhin schon gesagt habe, früher oder später, ich hoffe, es wird wenigstens pünktlich, bis nach Zell in diese Teil bringen wird.
Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
Wir sitzen jetzt hier in Schopfheim in einem Café namens Stadtmitte unter einem Schirm meißels Weiße und vorn stehen 3 Bier. Und jetzt sprechen wir mit einem Bewohner Schopfheims, der ein Cops are Toys T-Shirt anhat. Du kommst aus Schopfheim. Was hältst du denn davon, dass der Bürgerdialog der AfD hier in Schopfheim stattfindet?
Ja, also in erster Linie halte ich davon echt nicht viel. Auf der anderen Seite kann ich es jedoch verstehen, da Schopfheim halt auch einfach im gesamten Wahlkreis Lörrach-Mülheim mit die meisten AfD-Wähler stellt und sie hier halt einfach hohen Zuspruch sich auch irgendwo erwarten, aber ich denke, dem können wir mit der Gegendemo irgendwo ein bisschen entgegensetzen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du heute auf der Gegendemo, was bewegt dich denn dazu? Warum sagst du, dieser Bürgerdialog sollte trotz der hohen Wählerschaft hier nicht stattfinden?
Um einfach der gesamten Partei und auch den Wählern vor allem hier in Schopfheim das Gefühl zu geben, eben keine demokratische und normale Partei zu wählen, und einfach ein klares Zeichen dagegen zu setzen, dass die hier eben nicht einfach machen können, was sie wollen und einfach ihre Bürgerdialoge veranstalten können, ohne jegliche Gegenwehr, nenne ich es mal.
Nachdem wir dann unsere Kaltgetränke geleert hatten und noch ein kleines Hintergrundgespräch über die politische Szene Schopfheims beendet hatten, haben wir uns dann auf den Weg gemacht zum Kundgebungsort. Auf dem Weg sind wir dann auch am Rathaus vorbeigekommen. Da hing tatsächlich eine Regenbogenflagge.
Ja, wie uns später erklärt wurde, war das wirklich anlässlich dieses AfD-Bürgerdialoges, die wirklich nur deshalb gehisst wurde, um auch ein Zeichen dafür zu setzen, dass Schopfheim eben bunt und vielfältig ist, was ja auch das Motto der Gegendemo war.
Genau, wir sind dann so eine halbe Stunde vor Kundgebungsbeginn am Kundgebungsort angekommen. Es war noch nicht sonderlich viel los. Omas gegen rechts haben auch Regenbogenflaggen verteilt.
Warum macht ihr denn als Bündnis eine Veranstaltung gegen diesen Bürgerdialog von der AfD? Ist das nicht eigentlich löblich, dass sowas stattfindet in Schopfheim?
Ja, ich finde es halt sehr scheinheilig. Das ist die AfD, tut jetzt so harmlos, kommt harmlos daher, wie jede normale demokratische Partei. Aber hinter der AfD steckt was ganz anderes. Da steht Ausgrenzung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, Diffamierung, es steht Intoleranz, letztendlich auch Antidemokratie. Und für mich ist das so eine Politik, Wolf im Schafspelz. Ja, jetzt, und die haben sich auch ganz tolle Themen ausgesucht, ja, Umwelt, Gesundheit, Bildung. Und deswegen werden wir nachher auch in den Redebeiträgen hören, dass wir genau zu den Themen was Besseres zu sagen haben, Wichtigeres zu sagen haben.
Gerade ist das mobile Bürgerbüro der AfD eingetroffen, begleitet von ganz vielen Pfiffen, aber auch von Beifall der Menschen hinter den Hamburger Gittern. Also wir stehen jetzt hier vorm AfD-Bürgerdialog mit zwei PassantInnen. Warum seid ihr heute hier?
Um ein bisschen einfach gegen diesen Rechtsruck uns zu engagieren und ein bisschen Zeichen zu setzen, dass wir das Ganze nicht unterstützen, was hier passiert im Land. Und dass es immer noch Leute gibt, die stabil sind.
Kommt ihr aus Schopfheim oder woher kommt ihr?
Wir kommen aus der Nachbargemeinde aus Stein. Und das ist natürlich für uns ein kleiner Weg nur, aber trotzdem ein kleiner Weg, großes Zeichen.
Was denkt ihr, bringt es heute hier zu sein oder was wollt ihr damit wirklich erreichen?
Vielleicht gar nicht gegen die politischen Engagierten von der AfD drinnen, sondern für die Leute, die sich dazu berufen fühlen, dazuzuhören, dass die sehen, hey, da gibt es Leute, die finden das nicht so gut und vielleicht die einen Denkanstoß bekommen, hey, was ist denn da dran?
Vielen Dank.
Gerne.
Warum seid ihr heute hier?
Also ich finde es halt sehr wichtig, wenn man sieht, dass die AfD und AnhängerInnen von der AfD sich hier versammeln können, dass man zeigt, dass es nicht die einzigen sind und dass die nicht unsere Bevölkerung repräsentieren, sondern dass wir auch die Gegenseite sind und dass wir genauso laut sind und auch zeigen, für was wir stehen.
Ja, also ich finde es sehr wichtig, gegen Rechtsextremismus einzustehen und ich finde es auch cool, dass so viele Leute hier sind und ja, ich finde es einfach was Wichtiges, hier zu sein und dagegen zu stehen.
Was denkt ihr, was es heute so für eine Veranstaltung wird?
Also ich hoffe, dass es friedlich verläuft. Ich glaube nicht, dass irgendeine gewalttätige Auseinandersetzung hier die Lösung wäre. Ich hoffe, dass es eine Veranstaltung ist, wo sich alle wohlfühlen, wo man vielleicht auch untereinander in Austausch kommt und sich gegenseitig bestärkt, ja.
Wollen Sie... Zu welcher Veranstaltung gehen Sie denn heute?
Ja, die AfD hat heute Bürgerdialog. Haben Sie aber vielleicht mitbekommen, oder?
Ja, deswegen bin ich ja auch hier. Warum gehen Sie denn da heute hin?
Ja, weil Bürgerdialog eine Sache ist. Ich bin Bürger und zum Dialog bin ich immer bereit.
Was halten Sie denn von der Gegendemonstration, die da auch gerade stattfindet?
Ja, ich finde es nicht so sehr gut, wenn man Gegendemonstrationen macht. Man sollte eigentlich sich an dem Dialog beteiligen. Wenn man gute Argumente hat, könnte man hingehen, könnte mitdiskutieren. Das wäre mein Ansatz.
Nachdem wir jetzt gerade offensichtlich einen Besucher des AfD-Bürgerdialogs gehört haben, der zwar sagt, er setze sich für demokratischen Dialog ein, gleichzeitig aber gegen Demonstrationen zu sein scheint, hören wir nun ein kurzes Interview mit dem Bürgermeister von Schopfheim, das wir am Rande der Kundgebung aufgenommen haben.
Sie nehmen heute auch an der Kundgebung teil, als Bürgermeister von Schopfheim?
Ja, korrekt, das ist richtig. Ja, wir wollen auch ein Zeichen setzen, der Gemeinderat wollte auch ein Zeichen setzen und wir haben in Schopfheim jetzt die Regenbogenflaggen heute im Rathaus haben wir aufgehangen, am Kreisverkehr die Regenbogenflaggen. Wir wollen ein klares Zeichen sagen, wenn die AfD hier ist, dass es nicht einfach geräuschlos geht, sondern dass man einfach zeigt.
Sind Sie nicht als Bürgermeister dann nicht auch irgendwie der Neutralität verpflichtet, wenn solche Veranstaltungen stattfinden?
Ja, sagen wir mal Neutralität sicherlich ja, aber ich sage auch ganz klar, ich bin gegen das Extremistische, ja, sei es rechts oder links, ja, definitiv klar. Ich bin für eine Demokratie, die aus der Mitte kommt, aber sowas wie die AfD, das ist für mich ja sehr, sehr grenzwertig und deswegen bin ich da.
Was bedeutet denn die Regenbogenflagge am Rathaus für Sie?
Ja, die Regenbogenflagge heißt, dass Schopfheim bunt ist, Schopfheim ist offen, Schopfheim ist für Vielfalt da und das ist ein klares Zeichen und so ist Schopfheim auch. Wir sind eine offene Gesellschaft und für uns ist jeder herzlich willkommen und diese Vorurteile oder sonst irgendwas, das soll es bei uns nicht geben.
sind Sie in den Prozess eingebunden gewesen, dass die AfD in die Stadthalle gehen durfte? Oder hatten Sie oder der Stadtrat da was zu sagen?
Nee, also wie gesagt, wir können die Partei schon noch erlaubt. Wir können ja nicht die Stadthalle verbieten. Die Stadthalle ist öffentlich, die kann man mieten. Ja. Ihr kann natürlich hingehen und sagen, die Stadthalle ist besetzt und dann sagen die mir, bitte geben Sie mir den nächsten Termin her. Wie gesagt, die Partei ist noch, wie gesagt, auch konform und solange, dann können die natürlich auch in die Stadthalle. Und wir haben natürlich eine schöne Stadthalle, die mitten im Landkreis. Ja. Und deswegen ist sie zum zweiten Mal gebucht. Man verhindern kann man es nicht. Ja.
Vielen Dank.
Gerne.
Du wurdest gerade weggeschickt von der Polizei. Was wurde denn da gesagt?
Genau, also ich war zusammen mit einer Truppe von GenossInnen. Wir wollten uns vorm Eingang der AfD-Veranstaltung positionieren. Und das ist so ein Bereich, wo eigentlich ein Gehweg, ein Bürger- oder Bürgerinnensteig verläuft. Und da wurde uns gesagt, es sei nicht zulässig. Das ist so eine Art Grauzone, wo wir uns aufhalten würden. Und genau. Ich habe letztlich kundgetan, auch eine Spontandemonstration anmelden zu wollen da vor Ort. Und da wurde gesagt, nee, das ist nicht möglich, weil wir offenkundig nicht so spontan da seien, also ausgerüstet mit Schildern und ähnlichem mehr. Und auf der Grundlage wurden wir leider weggeschickt. Das ist aber in dem Sinne nicht schlimm, weil wir jetzt einfach ein paar Meter weiter gegangen sind. Und jetzt füllt sich ja langsam auch die Straße mit Gegendemonstrierenden, die eben ihren Unmut kundtun wollen gegen die AfD-Veranstaltung hier. Ja.
Warum bist du heute hier?
Ich bin heute hier. Ich bin ja Abgeordneter der Partei Die Linke und habe hier im Schwarzwald meine Teamklausur. Und dann haben wir aber spontan davon erfahren, dass die AfD ihren sogenannten Bürgerdialog hier abhalten möchte. Und wir finden, es sollte kein ruhiges Hinterland geben. Ich bin da ganz klar, für mich sind die AfD Faschisten und Faschistinnen und dagegen gilt es halt auf die Straße zu gehen. Das ist egal, ob Stadt, Land oder sonst wo, also denen sollte man einfach keinen Raum lassen.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Ein Mann mittleren Alters, so um die 45, 50 Jahre, mit Glatze und Sonnenbrille, bewegt sich jetzt weg von der Bürgerhalle, von dem Bürgerdialog und wird mit Schwägesängen verabschiedet. Mir ist gerade noch nicht so ganz ersichtlich, ob er wirklich dazugehört oder nicht. Das wird sich aber jetzt gerade klären. Er spricht jetzt mit einer Demonstrantin.
Du bist gerade ein wenig aneinander geraten mit einem, der auch bei der AfD-Veranstaltung war. Was ist denn gerade passiert?
Das ist ein Langzeit-Kollege von meiner Mama. Ich habe den jetzt auch, ja, der kommt immer und sucht Bier. Und ich finde ihn eigentlich ein sehr sozialer Typ. So. Er ist Italiener, ich weiß noch nicht mal, ob der deutsche Pass hat. Das hat mich jetzt überrascht. Er meint, er ist gegen die Linken und gegen die Grünen und auch gegen die AfD. Ich weiß jetzt nicht, ob er mir das nur gesagt hat, weil er mich kennt. Aber ich war total schockiert. Ja, klar verstehe ich es, ja, wie wir in diese Lage gekommen sind. Aber ja, so empathielos, so, das macht Angst, gell? Schon.
Es war dann 19.30 Uhr und der Bürgerdialog lief bereits seit einer halben Stunde und auch die Gegendemonstration verlief sich so langsam, löste sich auf und wir konnten dann nochmal kurz mit der Veranstalterin, Organisatorin von den Omas gegen Rechts ein Schlussfazit einholen.
Jetzt läuft ja gerade dieser sogenannte Bürgerdialog von der AfD. Was glauben Sie denn, passiert da gerade drin?
Oh, das weiß ich nicht. Es kommen zwei Landtagsabgeordnete, ein Bundestagsabgeordneter. Das hat man auf diesen Plakaten gesehen, die sie im Internet veröffentlicht haben. Ich kann mir vorstellen, was sie dazu sagen, zu den Themen. Was wir dazu zu sagen hatten, das haben wir vorhin hier, haben unsere Rednerinnen und Redner gesagt. Und das ist das, was zählt, nicht das, was die AfD sagt damit. Da müssen Sie die fragen, wenn Sie das wissen wollen.
Der Bürgerdialog ist mittlerweile in vollem Gange. Die Versammlung löst sich langsam auf. Und auch wir würden uns jetzt wieder in Richtung eines kalten Getränkes machen, bevor wir dann wieder den Heimweg Richtung Freiburg antreten. Es wird getanzt, es wird geredet, es wird wieder abgebaut. Und damit verabschieden wir uns von einer erfolgreichen Gegenkundgebung.
Alles lacht über Baden-Württemberg. Warum? Ein Programmierfehler im Personal- und Stellenprogramm der Kultusverwaltung mit dem Namen DIPSI im Jahr 2005 sorgte dafür, dass über 20 Jahre zahlreiche LehrerInnenstellen in Baden-Württemberg nicht besetzt wurden. Im Netz wird schon länger von der längsten IT-Panne der Welt gesprochen. Derzeit sollen 1440 LehrerInnenstellen wegen der Panne nicht besetzt sein. Wir haben mit Monika Stein, der Landesvorsitzenden der Bildungsgewerkschaft GEW, gesprochen.
Ein echter Aufreger oder doch eher ein Grund zu lachen?
Also Grund zu lachen ist es nicht wirklich, weil klar ist, wir weisen seit Jahren darauf hin, mit steigender Intensität und mit steigendem Druck, dass in den Schulen eine Unterversorgung gegeben ist, dass die Situation prekär ist, dass je nach Schulart auch wirklich verschieden groß der Druck ist, dass die Schulleitungen nicht wissen, wie sie nach den Sommerferien den Unterricht gewährleisten sollen, die Unterrichtsversorgung gewährleisten sollen. Und es wurde immer abgetan in den letzten Jahren mit, ja, ihr Gewerkschaften motzt immer, ihr wollt immer mehr. Auch der Druck aus der Lehrerinnenschaft und von den Schulleitungen wurde abgetan. Ihr stellt euch an, ihr müsst halt mehr arbeiten und sonst wie. Also das heißt, zum Lachen ist mir überhaupt nicht zumute, sondern ich erwarte tatsächlich, dass stellvertretend für all die Landesregierungen, die das mit verbockt haben, die Kultusministerin sich ernsthaft und klar entschuldigt bei den Lehrkräften, bei den Schulleitungen und vor allem bei den SchülerInnen, denen Chancen genommen wurden durch diese Tatsache, dass es wirklich nicht bemerkt wurde.
Stichwort Chancen genommen, ein paar mehr LehrerInnenstellen über ganz Baden-Württemberg verteilt. Hätte das denn über die Jahre einen so großen Unterschied gemacht?
Es hätte bestimmt einen großen Unterschied gemacht. Wir sehen das, also ich mache jetzt ein kleines Beispiel. Wir sehen das im Landeshaushalt bisher für die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren, die für Inklusion zuständig sind und eben auch für die Beschulung in diesen SBBZ, dass da eine Unterversorgung im Haushalt schon eingestellt ist. Da sind nur 88% Lehrkräftestellen im Haushalt vorhanden, weil die Landesregierungen der letzten Jahre, also nicht nur diese, sondern auch die Vorgängerregierungen und der Landtag das jeweils vertretbar fanden, was ich ehrlich gesagt einen riesengroßen Skandal finde. Wenn wir jetzt sagen würden, wir stocken das auf 100% auf, dann wäre ein Großteil der 1440 Lehrkräftestellen, die unbesetzt waren, schon verbraucht. Aber ehrlich gesagt ist das etwas, was ich erwarte, dass nämlich tatsächlich die Kinder und Jugendlichen mit Behinderungen, die bisher von ihrem Recht auf Bildung zum Teil dadurch deutlich ferngehalten werden, dass die auch reelle Chancen haben, gute Abschlüsse zu machen, gut ins Leben zu starten.
Die Haushaltsmittel für die nicht besetzten Stellen waren ja wohl über die Jahre eigentlich schon eingeplant gewesen. Wie kann es denn dann 20 Jahre lang niemand merken, dass Stellen fehlerhaft nicht besetzt werden?
Das erklärt sich mir nicht. Also es wird vermutlich, also im Moment ist ja alles Theorie und wir überlegen, wie es gewesen sein könnte. Eine Theorie ist, dass es so war, dass am Anfang das Defizit einfach relativ klein war und dass deswegen es vielleicht wirklich nicht aufgefallen ist und dass dann von Jahr zu Jahr nur die Veränderungen genau angeguckt wurden und sich deswegen dieses Defizit nach und nach aufbauen konnte. Ich erwarte aber ehrlich gesagt von einem Finanzministerium, dass die merken, dass 120 bis 125 Millionen Euro in einem Jahr nicht ausbezahlt wurden an Lehrkräftegehältern und dass sie nicht sagen, ist ja schön, dass hier ein Rest ist, von dem wir keine Ahnung haben, wo er herkommt, sondern dass sie sagen, oh, da ist ein Rest, wir wissen nicht, wo der herkommt, jetzt müssen wir mal gucken. 125 Millionen ist jetzt keine 50.000 in einem Landeshaushalt, es ist tatsächlich auch kein riesengroßer Bestandteil des Landeshaushaltes, das stimmt. Aber gleichzeitig sind Forderungen in den letzten Jahren, die wir gestellt haben, die so 8 bis 10 Millionen Euro gekostet hätten, immer abgebügelt worden mit dem Hinweis, wir haben auf keinen Fall genügend Geld und es funktioniert alles nicht und wo sollen wir das denn hernehmen? Ich hätte eine gute Idee, wo man es hernehmen kann, weil klar ist, es ist den Schulen in den letzten 20 Jahren ein riesengroßer Schaden entstanden. Sie haben unter zu großem Druck und unter zu großem Arbeitsaufwand arbeiten müssen. Ihnen ist etwas weggenommen worden durch diese Panne und ich erwarte, dass es komplett zurückgezahlt wird. Es wird nicht auf einmal gehen, dann muss da vielleicht ein 10-Jahres-Plan gemacht werden, sobald endlich klar ist, wie viel den Schulen entgangen ist. Und es muss alles komplett 100% in die Schulen gehen.
Ist es denn nicht oft ein Problem, dass es auch für offene Stellen zu wenig BewerberInnen, zu wenig LehrerInnen gibt? Also könnten nicht besetzte Stellen überhaupt adäquat besetzt werden?
Also wir haben tatsächlich im System etliche nicht ausgebildete Lehrkräfte, weil wir zu wenig ausgebildete Lehrkräfte je nach Schulart verschieden viele haben. Der einzige Bereich, in dem wir tatsächlich mehr als genug ausgebildete Lehrkräfte im Moment haben, sind die Gymnasien. Alles andere ist verschieden mangelbehaftet. Und wir haben uns aber, oder nicht wir, sondern das Land hat sich in den letzten Jahren mit vielen, vielen Vertretungslehrkräften beholfen, die seit Jahren im System sind, die sich fortgebildet haben, qualifiziert haben und bewährt haben und von denen sehr, sehr viele in den letzten Monaten auf uns zugekommen sind mit Existenzängsten, weil ihre Verträge nicht verlängert wurden. Weil da, ich könnte es jetzt erklären, das war ein bisschen komplex, aber weil das eine Einsparung war, die das Kultusministerium vornehmen musste, um die, es wird komplex, wenn ich es erkläre. Okay, das Kultusministerium hatte zu wenig Lehrkräftestellen für dieses Schuljahr, für das kommende Schuljahr angemeldet, weil wir mehr SchülerInnen haben, hatte das nicht durchbekommen, hat dann nach großem Protest einen kleinen Teil durchbekommen und musste es aber aus dem Kultusministerium wieder einsparen. Und einsparen muss es zum Beispiel durch diese Vertretungslehrkräfte. Das heißt, wir haben jede Menge Menschen, die jetzt gerade wirklich um ihre Existenz fürchten, die zum Teil auch schon sich was anderes gesucht haben, die aber eigentlich zur Verfügung stehen und tatsächlich nicht ausgebildet sind zum Teil, aber wirklich schon eingearbeitet sind und die den Schulen dringend Unterstützung geben könnten. Und wir haben die vielen, vielen Gymnasiallehrkräfte, die jetzt gerade fertig ausgebildet sind und keine Stelle bekommen und mit denen man ins Gespräch gehen muss, in welchen Schularten sie dringend gebraucht werden, wie lange sie dort gebraucht werden und ab wann sie dann in Gymnasien eingesetzt werden können. All das muss jetzt wirklich mit Hochdruck passieren, damit am 15. September, am ersten Schultag nach den Sommerferien, in allen Klassenzimmern LehrerInnen stehen. Und das kann funktionieren, wenn da jetzt wirklich mit Druck gearbeitet wird.
Perspektivisch heißt es aber, dass auch mehr LehrerInnen an den Hochschulen ausgebildet werden müssen in Baden-Württemberg, gerade in Grundschulen, Realschulen, SBBZ-Schulen.
Also Sekundarschulen 1, SBBZ und Grundschulen, da haben wir größeren Bedarf, als wir ausgebildet haben. In den Grundschulen scheint sich es am ehesten jetzt gerade zu nivellieren, die Lücke, aber wir haben es noch nicht geschafft, dass wir wirklich flächendeckend in Baden-Württemberg auch in den Regionen, die nicht so begehrt sind, eine gute Versorgung mit ausgebildeten Lehrkräften hinbekommen. Das heißt, wir brauchen tatsächlich mehr, da hast du recht.
Abschließend, du hast schon einiges gesagt, das Geld soll über die Jahre, was eingespart wurde, wieder an die Schulen, in die Schulen fließen. Stellen sollen jetzt bis zum 15. September besetzt werden. Noch ein paar abschließende Worte, was in dieser ganzen Story, was danach jetzt aus Sicht der GWE noch passieren muss.
Also die Kultusverwaltung muss mit den Personalvertretungen ins Gespräch gehen, wie genau diese Stellen jetzt besetzt werden, wie die Stellenpläne aufgestellt werden, welche Schularten wo wie viele Stellen bekommen. Wie gesagt, die Verträge müssen alle sehr schnell ausgearbeitet werden. Das wird jetzt wirklich sehr sportlich für die Regierungspräsidien, die da größtenteils gefordert sind. Aber es ist unverzichtbar, damit nach den Ferien tatsächlich die Schulversorgung stattfinden kann. Und gleichzeitig ist klar, ich erwarte von der Landespolitik und von jeglicher Landesregierung, sei es zukünftig, sei es jetzig, dass sie in Zukunft ernst nehmen, wenn wir als Gewerkschaft sagen, es ist eine massive Unterversorgung in den Schulen da. Wir haben darauf hingewiesen, wir haben Studien erstellen lassen, wir haben ständig darauf hingewiesen und es wurde völlig abgebügelt. Und da erwarte ich wirklich eine Umschwenken der künftigen Landesregierung und auch der jetzigen Landesregierung. Wenn man möchte, könnte man sich auch entschuldigen. Ich fände, wäre angemessen.
Am 20. Juli 2015 tötete ein Selbstmordattentäter des IS 33 linke Jugendliche, die beim Wiederaufbau der im Abwehrkampf kurdischer Milizen gegen den IS zerstörten Stadt Kobane in Syrien helfen wollten. Die Polizei spielte bei dem Attentat eine verdächtige Rolle und Erdogan benutzte die Spannungen, um den Friedensprozess mit der PKK abzubrechen, anstatt sich konsequent auf die Seite der ermordeten BürgerInnen zu stellen. Das Massaker ist nicht vergessen, doch die kurdische Opposition vertraut schon wieder Erdogan, während der Repressionsapparat nebenher die größte Oppositionspartei regelrecht zermalmt. Ein Kommentar.
Um zu verstehen, was derzeit in der Türkei vorgeht oder es auch nicht zu verstehen, muss man nur 10 Jahre zurückblicken. Am 28. Februar 2015 unterzeichneten hochrangige Vertreter der türkischen Regierung und kurdische Politikerinnen, die zuvor den gefangenen PKK-Chef Abdullah Öcalan auf der Gefängnisinsel Imrale besuchen durften, eine Übereinkunft zur Lösung des Kurdenkonflikts. Weil sie sich in dem ehemaligen Palast von Dolmabahce in Istanbul getroffen hatten, wurde die Übereinkunft als Deklaration von Dolmabahce bezeichnet. Knapp 2 Jahre vorher hatte die PKK bereits ihren Rückzug aus der Türkei erklärt. In einer Botschaft zu den Nevroz-Feierlichkeiten am 21. März rief Öcalan die PKK dann zu einem Kongress auf, auf dem sie die endgültige Niederlegung der Waffen beschließen sollte. Bei den Parlamentswahlen am 7. Juni 2015 gelang der prokurdischen HDP mit 13% die damalige 10%-Hürde für den Einzug ins Parlament zu überspringen. Das nahm Erdogans AKP einen wahltaktischen Vorteil. Außerdem verlor die AKP auch insgesamt Stimmen und damit die Mehrheit im Parlament. Darauf nahmen die Spannungen zwischen der kurdischen Opposition und Erdogan zu. Am 17. Juli widerrief Erdogan die Dolmabahce-Deklaration. Nur 3 Tage später tötete ein Selbstmordattentäter in der Stadt Suruç 33 Jugendliche und verletzte über 100. Die Opfer gehörten linken Jugendorganisationen an, die beim Wiederaufbau der zuvor von der Terrororganisation Islamischer Staat, IS, belagerten syrisch-kurdischen Stadt Kobane helfen wollten. Der Attentäter Sheikh Abdurrahman Alagöz hatte tatsächlich Verbindung zum IS. Er war auch der Polizei bekannt. Innerhalb der 4 Stunden vor dem Attentat wurde im System der Polizei 2-mal sein Name abgefragt. Das Telefon des Attentäters wurde überwacht, die Überwachung aber vor dem Attentat eingestellt, angeblich weil man annahm, er sei dabei, nach Syrien zu gehen. 2 Tage nach dem Attentat wurden 2 Polizisten angeblich aus Rache ermordet. Erdogan machte die PKK verantwortlich und brach den Friedensprozess offiziell ab. 9 angebliche PKK-Mitglieder wurden wegen der Polizistenmorde festgenommen, aber alle später freigesprochen. Indessen setzte Erdogan Neuwahlen an. Um den Friedensprozess noch zu retten, riefen linke und prokurdische Gruppen zu einer großen Friedensdemonstration am 10. Oktober 2015 auf. Am Bahnhof von Ankara strömten die Menschen zusammen. Die Stimmung war heiter, viele Leute tanzten, begleitet von Trommeln und Oboen, auf Straßen und Plätzen. Doch dann sprengten sich erneut 2 Selbstmordattentäter in die Luft. 109 Menschen starben und über 500 wurden verletzt. Einer der beiden Selbstmordattentäter war der jüngere Bruder des Attentäters von Suruç. Beide Attentäter von Ankara standen auf einer Liste von 21 potenziellen IS-Attentätern, die ein Politiker der oppositionellen CHP 2 Monate zuvor dem Ministerpräsidenten geschickt hatte, um vor ihnen zu warnen. Der Schock des Attentates half indessen der Regierung. Die verschreckten Wählerinnen scharten sich um Erdogans AKP, die Wahlen im November gewann. Die legale prokurdische Opposition wurde gnadenlos verfolgt. Die Co-Vorsitzenden der prokurdischen HDP, Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdağ, mussten wie viele andere ins Gefängnis, wo sie sich noch heute befinden. Die Geschichte der Attentate von Suruç und Ankara sieht wie eine politische Inszenierung aus. Doch beweisen lässt sich das nicht. Jedenfalls hat sie Erdogan politisch benutzt, um den Friedensprozess in dem Moment abzuwürgen, als er ihm politisch nicht mehr nützlich war. Erdogan hätte ja auch anders gekonnt. Mehr Empathie mit den Opfern zeigen, die islamistischen Täter entsprechend an den Pranger stellen. Der Friedensprozess hätte auch fester werden können, wenn Erdogan das gewollt hätte. Heute, 10 Jahre später, sieht die politische Landschaft in der Türkei fast wieder genauso aus. Wieder gibt es eine Art Friedensprozess, wieder reisen Delegationen zu Öcalan nach Imrale. Wieder unterstützt Erdogan den Friedensprozess und steht doch immer mit einem Fuß außerhalb der Türe. Zugleich landen in rasendem Tempo türkische Oppositionspolitikerinnen im Gefängnis. während Abdullah Öcalan die kurdische Opposition zur Zusammenarbeit mit dem türkischen Staat, also mit Erdogan, aufruft. Ich weiß nicht, woher die kurdischen Genossinnen die Zuversicht nehmen, dass sie Erdogan nicht wiederfallen lässt, sobald er sie nicht länger braucht.
Das Bauen, Bauplanen, der Bauausschuss und die Kultur. News aus dem Bauausschuss des Freiburger Gemeinderats vom 16. Juli.
Eine kleine Nachhilfelektion erhielten die Rätin des Freiburger Rats und die sachkundigen Bürgerinnen über die Verbindlichkeit von Bauleitplänen und den sie tragenden Gutachten im Bauausschuss vom 16. Juli. Zum einen als Top 1, als ein Strategiekonzept Freiburger Innenstadt, Gemeinderatsdrucksache 2534, verhandelt wurde. Unter dem Titel wurden 1,18 Millionen Fördermittel des Bundes zwischen dem 31.10.22 und dem 31.08.25 verausgabt. 8 Teilbereiche, 3 von der FEDM betreut, Organisationskonzept, City-Initiative, Innenstadt-Webseite, wie auch Pop-Up-Stores am Schwabentorring. 4 von der Stadtverwaltung, Strategiekonzept, Innenstadt, Aufenthalts- und Begrünungskonzept, Umsetzungsplanung, Klimaanpassungsmaßnahmen und Neugestaltung des Kolombiplatz. Gleichzeitig gab es auch noch einen finanziellen Verfügungsfonds. Das daraus hervorgehende Konzept will sich die Verwaltung als städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt nach § 1 Absatz 6 Nummer 11 als verbindlichen Auftrages des Rates erteilen lassen.
Also wir werden ja gegebenenfalls auch nochmal im Gemeinderat über das Thema reden, weil es ja wirklich ein bedeutender Schritt ist. Herr Jerusalem, Sie haben ja auch kurz skizziert, warum wir das überhaupt machen. Also vielleicht einfach nur 2, 3 Anmerkungen. Ich bin etwas unzufrieden darüber, wie lang dieser Prozess ging und insbesondere wie auch bei den Beteiligungen einfach, sage ich mal, immer sehr, sehr lange Zeiträume dazwischen lagen. Das fand ich war für die Anschlussfähigkeit teilweise schwierig. Ich fand auch, muss ich sagen, die gewählten Büros nicht immer besonders gut, was, sag ich mal, die Moderationsqualitäten anbelangt. Da hat man, ich finde es toll, wie Sie da einzelne Teilbereiche rausgegriffen haben und da auch Ideen entwickelt haben. Ich kann auch mit vielen Handlungsempfehlungen gut mitgehen. Ich habe allerdings so ein bisschen das Problem, dass uns schon so ein bisschen Umsetzungskonzept fehlt, wo dann auch ein bisschen hinterlegt ist, wann wollen wir eigentlich was angehen. Also wir wollen eigentlich nicht, dass dieses Konzept in der Schublade steckt. Sie haben ja ganz am Anfang auf Münster auch verwiesen und dass, sage ich mal, die Innenstädte mit den Funktionen sich in einem Wandel befinden. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass, sage ich mal, für Freiburg eine funktionierende, attraktive Innenstadt sehr, sehr zentral ist, weil wir nun mal eben auch ein Tourismusstandort sind und wir ohne den Tages- und auch den Übernachtungstourismus, glaube ich, viele Einrichtungen oder Funktionen, die die Innenstadt hat, so in der Form gar nicht mehr hätten, weil schlicht die entsprechenden Kunden oder die ökonomische Basis fehlen würde. Und wir gehen ja, wir nutzen ja als Freiburger diese Orte auch sehr gern und freuen uns, dass wir ein gutes Handelsangebot zügig, wir werden es vielleicht aber beantragen, einfach, sage ich mal, auch ein Plan kommt, wann man eigentlich was. Da gibt es ja schon bereits den Auftrag, sage ich mal, die Plätze sich nochmal anzuschauen. Weil da hatte ja die Stadtverwaltung im Prinzip so vorgeschlagen, ja, wir lassen es einfach laufen, wir machen so viel Außengastronomie wie wir halt Außengastronomie machen wollen. Und wir hatten ja damals gesagt, nein, das wollen wir nicht, auch genau aus den Argumenten, die dort genannt sind. Das heißt, uns ist wichtig, dass auch bald ein Umsetzungskonzept.
Und natürlich dürfte auch das neue zentrale Instrument Vorkaufssatzung nicht fehlen, die aber von Baubürgermeister Haag als sehr diffizil bezeichnet, einen Dämpfer bekam. Wesentlich bescheidener ausgestattet war unter Tagesordnungspunkt 4 des Bauschaus, wir verweisen auf unsere Vorberichte, eine umfängliche Potenzialstudie zu Clubs und Musilspielstätten ausgestattet finanziell mit 30.000 Euro. Die wurde bereits am 28.03.2023 im Haupt- und Finanzausschuss in Auftrag gegeben. Berechtigt die Fragen von Stadtrat Schillberg dazu.
Wie Sie ja mitbekommen haben, liegt jetzt ja auch seit vergangener Woche die Clubstudie offiziell vor. Potenzialanalyse für Musikspielstätten und Clubs, eine nachtkulturelle baurechtliche aber Perspektive, wo ja auch hier Planungsgruppe Dietenbach mitgewirkt hat, also auch ihr Haus viel zu beigetragen hat. Diese Clubstudie beschäftigt sich ja auch im Status einer Empfehlung bisher. Es ist ja keine Konzeption, Status haben wir noch nicht, da wollen wir hinkommen. Sehr viel mit der Innenstadt. Und deswegen wäre jetzt meine Frage zum heutigen Tagesordnungspunkt, inwiefern das da vielleicht schon Berücksichtigung fand oder falls nicht, ab wann das dort drin Berücksichtigung finden wird. Vielen Dank.
Es bleibt aber festzuhalten, dass im Gegensatz zum Strategiekonzept Innenstadt enthält diese Vorlage aber nicht den Status einer Gemeinderatsvorlage mit verbindlichem Planauftrag. Vielmehr als Infovorlage Bauausschuss 25006 wird sie nur digital veröffentlicht und unter Verantwortung des Kulturamtes publiziert. Folge: Die Fraktionen müssen aus der Mitte des Rates Anträge nach § 34 Gemeindeordnung zum Beispiel stellen, um überhaupt verbindliche Aufträge in Richtung Bauplanung und Verankerung in den Bebauungs Leitplänen bzw. Ausnahmen nach der Baunutzungsverordnung stellen zu können. Angesichts der in der Studie angegebenen auch baurechtlichen Sicherungen, gerade auch in der Innenstadt, in Transformationsgebieten, was ist eigentlich da allerdings dann mit der Stadthalle oder der Karlskaserne als Nutzung für Musikschule und Clubs in den Keller und so weiter, beziehungsweise Transformationszonen, Haslacher Straße Süd und Neubaugebieten wie Dietenbach. Trotz enger Verbindung zwischen Kulturamt und Stadtplanungsamt wie FETM ein Paradebeispiel, wie Ketten Einzelhandel, Systemgastronomien, Tourismusförderung durch sogenannte grüne Aufenthaltsverbesserungen im Innenstadtstrategiekonzept vielmehr als fließenden Durchgang im Erdgeschoss, Teilziel unter multifunktioneller Innenstadt, beim Teilziel Nachtkultur ermöglichen und sichern, aber jegliche verbindliche Sicherheit in der Baubeleitplanung fehlen soll. Wie auch, wenn die Gutachten mit den Schwerpunkten Einzelhandel und Stadtfunktion, Städtebau, Architekten, strategische Prozessbegleitung lagen und in den drei Beteiligungsworkshops, an denen nur geladene Gäste teilnehmen durften, von 70 geladenen 50 mal gerade teilgenommen haben. Die üblichen Bürgervertreter aus Lokalvereinen, die Verbändevertreter von Einzelhandel, Gastronomie, Dienstleistungen und Tourismus, die Vertreter der Immobilienliegenschaften und die einschlägigen Ämter und städtischen Gesellschaften und Gemeinderatsfraktionen. Einige quasi öffentliche, institutionelle nutzenden Gruppen der Innenstadt allerdings auch.
Bereits am 15. Juli, am Dienstag, tagte der Freiburger Gemeinderat im Ganzen. Zahlreiche Aspekte dieser Sitzung könnt ihr auf unserer Webseite rdl.de nachhören. Hier nur einige Ausschnitte. Wir haben berichtet, beim Thema NS-Raubkunst hatte es beim vorhergehenden Kulturausschuss keinerlei Debatte gegeben. Der Oberbürgermeister hatte zwar im Gemeinderat behauptet, das Thema sei bereits erörtert worden, dem war aber nicht so. Eine weitgehende Akzeptanz wurde sichtbar beim Gemeinderat, sich einem Schiedsverfahren zu unterwerfen. Dazu meldete sich dann aber immerhin Stadtrat Schillberg zu Wort.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrter Herr Kulturbürgermeister, also Frau Meier, Frau Götzmann und insbesondere Frau Litz, wir haben den Vorschlag der Verwaltung interessiert und aufmerksam gelesen als Kulturliste, wie die Stadt Freiburg zukünftig dem sensiblen und komplizierten Thema NS-Raubkunst begegnen möchte. Ich möchte für die Kulturliste den Blick auf das lenken, worum es darin im Kern ja geht. Es geht hier um Anstand, um Gerechtigkeit und um die historische Verantwortung unserer Stadt Freiburg. Und um es vorwegzunehmen, natürlich wird die Kulturliste diesen Beschluss aus voller Überzeugung zustimmen. NS-Raubkunst, das ist ein großes Thema. Sind wir spät dran? Zu spät? nach meiner inneren Überzeugung ist es niemals zu spät, die Dinge besser machen zu wollen als vorvergangene Generationen. In unseren Beständen muss noch viel betrachtet und erforscht werden, damit wir endlich Klarheit haben, was dort also bei uns in den Museen und sämtlichen Einrichtungen noch eben zu untersuchen ist. Das haben wir laut Drucksache in vielen Teilen geschafft, aber noch nicht in allen. Es handelt sich hierbei letztlich um den bestmöglichen Weg, jedoch das zu tun, was eben geboten ist. Die Abgabe eines stehenden Angebotes ist exakt das, was wir tun müssen, um endlich in Fragen von Restitution vorwärts zu kommen und ja, besser zu werden, als es andere waren. Ich wollte das Thema heute auch noch aus einem Grund ansprechen, weil es im Kulturausschuss nämlich nicht zur Sprache gekommen ist. Das ist der Tagesordnungspunkt, für den ich auch da schon einen gewissen Redebeitrag vorbereitet hatte, leider nicht zur Sprache gekommen, aufgrund der meine Abwesenheit zu dem Zeitpunkt, wofür ich mich auch entschuldigen möchte. Ja, und letztlich fand ich es aber auch schade, dass die anderen Stadträtinnen und Stadträte dazu letztlich keine Meinung hatten. Ich will einfach nur einmal unterstreichen, das ist ein richtiger Weg, um Rechtssicherheit herzustellen, den Familien, den Angehörigen und den Nachfahren von NS-Raubkunst das zu geben, was sie verdienen, nämlich Gerechtigkeit. Ich bin stolz an dieser Stelle auf meine Museumslandschaft, auf meine Stadtverwaltung und sage vielen Dank.
Grünen Stadtrat Sims rechtfertigte das eigene bisherige Schweigen.
Nur ein Satz, um das klarzustellen. Wir haben natürlich eine Meinung und ich glaube, das geht fast allen hier im Haus so und wir werden die durch die Zustimmung zu dieser schönen Vorlage auch zum Ausdruck bringen.
Das Verfahren zur Neuwahl des Sozialbürgermeisters und der Schul- und Umweltbürgermeisterin entwickelte sich ebenfalls dank Stadtrat Schilberg zu einem allerdings harmlos bleibenden demokratietheoretischen Disput mit OB Horn. Hört die O-Töne.
Wie angekündigt, eine Wortmeldung, die würde ich auch direkt zulassen. Stadtrat Schilberg hat das Wort.
Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen und alle dazwischen und außerhalb, wir beraten heute die Neubesetzung zweier Dezernentenstellen. Vorweg, unsere Ablehnung dieser Vorlage liegt nicht an den Personalvorschlägen. Herr Meder und Frau Dr. Jenkner haben unsere Sympathie und werden ihre Funktionen sicher gut ausfüllen. Das Problem liegt tiefer. Wir erleben seit Jahren eine fortschreitende Pluralisierung des Gemeinderates. Das Vertrauen in die großen Parteien sank, während lokale Listen immer erfolgreicher wurden. Der Anteil der großen Parteien wurde kleiner, jener der lokalen Listen größer. Dieses Problem spiegelt sich im heutigen Besetzungsverfahren wider. Es ist ein Relikt aus Zeiten, in denen SPD, CDU und Grüne eine klare Mehrheit noch hatten. Zur Verdeutlichung, bis 2014 hielten Grüne, CDU und SPD zusammen 31 von 48 Mandaten, also fast 65%. Das war noch eine stabile Repräsentation damals auf der Regierungsbank. Und heute, Grüne, SPD und CDU halten zusammen nur noch 25 von 48 Mandaten. Das sind hauchdünne 52%, und das ist auch nur durch einen Fraktionswechsel letztlich auch möglich geworden von Frau Kilian. Fast die Hälfte des Gemeinderates, 48%, hingegen sind nicht auf der Dezernentenbank repräsentiert. Dieser Trend ist seit 20 Jahren eindeutig. Die Frage ist doch, wollen wir wirklich warten, bis Grüne, SPD und CDU unter 50% gemeinsam fallen, bevor wir eine überfällige Reform einleiten? Es bestehen erhebliche Zweifel, ob das aktuelle Verfahren noch von der Gemeindeordnung überhaupt gedeckt ist. Denn in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg steht ja nicht drin, die Dezernenten sollen vorgeschlagen werden durch jene Parteien und Listen, die zusammen eine absolute Mehrheit gerade noch zustande bringen. Da steht unter § 50 Absatz 2 drin, sieht die Hauptsatzung mehrere Beigeordnete vor, sollen die Parteien und Wählervereinigungen gemäß ihren Vorschlägen nach dem Verhältnis ihrer Sitze im Gemeinderat berücksichtigt werden. Nach Verhältnis. Beachten wir das noch? Nein, das tun wir nicht. Wir hätten längst reagieren müssen und bewegen uns aber nicht. Dieses Verhältnis bilden wir daher heute schon nicht ab. Daher, die Kulturliste fordert die Einrichtung eines Dezernates 6 nach Leipziger Vorbild, um die proportionale Repräsentation wiederherzustellen. Dort gibt es seit 2016 eine Kulturbürgermeisterin auf Vorschlag der Partei Die Linke unter Anwendung des Sondergüchepers-Verfahren. Fiele dieses Dezernat bei uns an die linke Liste Solidarische Stadt. Damit wäre über 60% des Gemeinderates wieder repräsentiert. Das wäre stabil, zukunftssicher und angemessen. Ein Thema für den OB-Wahlkampf. Vielen Dank.
Aber das Verfahren für die Nachfolge der beiden Kollegen ist elementar wichtig, weil wir an der Stelle natürlich ein klares zeitliches Korsett haben. Und das gilt es einzuhalten. Und darüber hinaus kann man das demokratietheoretisch, glaube ich, so oder so darlegen. Ich sitze im Gemeinderat versus Stimmanteile in der Bevölkerung, einzelne Stimmen von Parteien und etc. Und dementsprechend ist, glaube ich, alles gesagt und besprochen und wir können zur Abstimmung kommen.
Weitere Punkte aus der Gemeinderatssitzung diesen Dienstag mit Originaltönen von dort könnt ihr auf rdl.de nachhören. Unter dem Titel 3,5 Jahre Knast für gewerkschaftliches Flyer verteilen haben wir schon im Sommer 2024 über einen unglaublichen Fall in Spanien berichtet. Damals hatte der oberste Gerichtshof ein Urteil gegen 6 AnarchosyndikalistInnen von der Basisgewerkschaft CNT bestätigt. Und zwar für alltägliche Gewerkschaftsarbeit. Sie hatten sich 2017 gegenüber der Konditorei La Suiza im nordspanischen Gijón aufgereiht und gegen eine Kündigung protestiert. Die Konditorei musste einige Zeit später schließen und machte dafür die CNT verantwortlich. Die 6 AnarchosyndikalistInnen wurden tatsächlich wegen Nötigung verurteilt. Und trotz großer Proteste mussten sie jetzt am 10. Juli tatsächlich die Haftstrafe antreten. Wir haben mit unserem Spanien-Korrespondenten Ralf Streck gesprochen.
Wie ist die Solidarität mit den 6 GewerkschafterInnen?
Die Solidarität mit den, die heißen ja hier die 6 de la Suiza, also die 6 der Konditorei La Suiza, ist enorm. Also mittlerweile, anfänglich war das halt so ein Thema, was eher auf Asturien beschränkt war und sich dort sehr mobilisiert hat. Im letzten Jahr, als es dann zu den Urteilssprüchen kam, gab es dann auch spanienweit Versammlungen und Demonstrationen. Und mittlerweile ist das ein riesiges Thema geworden, weil die Unterstützerinnen da auch ein sehr sehr agil sind und sehr gut vorgehen. Die haben das in Asturien geschafft, was glaube ich, ein völliges Novum ist in Spanien, dass sich wirklich alle Gewerkschaften zusammengefunden haben zu dem Thema und alle Gewerkschaften zusammen da agieren. Es gab dann einige, ich glaube, am 29. Juni, also knapp 2 Wochen vor dem vor der Inhaftierung der 6, gab es dann eine Großdemo in Gijón, da waren knapp 10.000 Menschen unterwegs und aufgerufen hatten wirklich alle Gewerkschaften. Die haben sich natürlich auch dafür eingesetzt, dass diese sogenannte progressive spanische Regierung endlich dieses Unrechtsurteil wenigstens durch eine Begnadigung der 6 abmildet. Und dafür läuft jetzt im Wesentlichen der Kampf, wobei die 6 selbst zum Beispiel die Begnadigung nicht beantragt haben, sondern es haben 22 Gewerkschaften für sie gemacht. Gerade gestern 4 Linksparteien aus dem Baskenland, aus Katalonien, aus Galizien und noch aus einer anderen Region, um die Begnadigung zu erreichen, weil wenn man selbst die Begnadigung einreicht, dann ist das verbunden mit einer Reue. Und die 6 Gewerkschafterinnen, die sehen nicht ein, was sie sich reuig zeigen sollten, weil sie haben nichts anderes getan als reine Gewerkschaftsarbeit.
Gute Anarchosyndikalistinnen können doch auch nicht um Begnadigung bei der Regierung bitten. Ja, was bedeutet das Ganze für die Gewerkschaftsfreiheit?
Also das ist das, was die großen Gewerkschaften in Spanien offensichtlich verstanden haben, dass es sich um einen Angriff auf die Gewerkschaftsarbeit an sich handelt. Es kann ja nicht sein, dass man aus Kundgebung, die waren stets friedlich und die waren alle genehmigt, dass man daraus eine Nötigung und eine Justizbehinderung definiert. Und deswegen haben sich da jetzt in Asturien alle Gewerkschaften zusammengefunden, was in Spanien meiner Meinung nach wirklich ein Novum ist, weil schon begriffen wird, dass damit Gewerkschaftsarbeit an sich kriminalisiert wird und an den 6 in Asturien jetzt da quasi so ein Exempel statuiert wird. Und das ist eine ziemlich wichtige Entwicklung, weil ja normalerweise die Arbeit der Union, UGT oder die Comisiones Obreras, also die Arbeit der Kommission, sehr regierungsnah sind und sich eher bei solchen Sachen sehr zurückhalten. Und da sagt zum Beispiel der UGT-Chef aus Asturien, Der machte ziemlich deutlich, dass es sich um einen Angriff letztlich auf Freiheit und Demokratie, Demokratie handelt. Und das kann man so sehen. Also ich denke, das muss man so sehen, weil es war nichts anderes als Gewerkschaftsarbeit. Und das haben sie offensichtlich verstanden. Und das steht natürlich auch in einem krassen Gegensatz dazu, wie andere Leute behandelt waren. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel anguckt, wir haben ja gerade im Moment in Südspanien so eine Art Pogrom wieder laufen gegen Einwandererinnen und da waren die Hetzer, die zum Mord aufrufen, also entweder gar nicht bestraft oder wenn überhaupt zu lächerlichen Strafen und geschweige denn, dass die für 3,5 Jahre in den Knast wollen. Und da waren friedliche Gewerkschaftsaktivistinnen zu 3,5 Jahre Knast verurteilt, die kommen dann sogar in den Knast, also weil die Checks and Balances in der spanischen Justiz nicht funktionieren. Also die ist halt durchsetzt von rechten, rechtsradikalen Richtern. Deswegen konnte der oberste Gerichtshof dieses absolute, absurde Urteil auch bestätigen. Da hat man mit solchen Leuten, also linken Gewerkschaftsaktivistinnen, noch dazu Anarcho-Syndikalistinnen, halt keinerlei Sympathie und dann wird auch nicht nach Recht geurteilt, sondern das biegt man hin.
Du hast gesagt, es gibt die Forderung nach einer Begnadigung. Gibt es denn Chancen, dass die sechs wirklich deutlich früher entlassen werden?
Ja, natürlich. Das hängt nur von der Entwicklung auf der Straße ab. Wie stark ist der soziale Druck vor allen Dingen auf diese sich selbst ernannte progressive Regierung? Dass der Druck schon Wirkung zeigt, ist deutlich zu sehen, dass die Arbeitsministerin Yolanda Díaz, die ja selbst sich als Kommunistin, sie nennt sich selbst Sozialdemokratin, ist aber Mitglied in der Kommunistischen Partei, sich zum Haftantritt genötigt sah, weil das kann man nicht anders sehen. Also die Frau hält sich zu allen Geschichten also ziemlich bedeckt. In dem Fall genötigt sah zu sagen, dass sie die Begnadigungsforderung unterstützt. Passiert ist da in ihrer Regierung bisher allerdings wenig. Allerdings ist diese Regierung ja so ohnehin extrem schwach und steht auf der Kippe. Das heißt, sie kann das überhaupt nicht gebrauchen. Dass es da an der Stelle gerade, weil sie sich ja versucht, so ein linkes, progressives Profil zu geben, dass gerade an der Stelle sie heftig unter Druck kommt, ist sie ja auch noch an anderen Stellen, also was der Metallarbeiterstreik in Cádiz, um Cádiz herum angeht. Von daher gibt es da reelle Chancen und nicht aus Zufall fällt auch genau die Inhaftierung. Genau wie letztes Jahr die Verkündung des Endurteils eben auf den Sommer, weil natürlich es im Sommer in der Ferienzeit viel schwieriger ist, Druck aufzubauen und die Leute auf die Straße zu bringen. Allerdings scheint das jetzt in dem Fall nicht zu funktionieren. Man wird das die nächsten Tage noch mal sehen. Also es gibt überall in ganz Spanien täglich irgendwo Kundgebungen. Also jetzt bei uns in Donosti am Sonntag, in Pamplona am Freitag, am Samstag in Donosti. Und am Samstag ist auch ein Marsch in Asturien auf den Knast von Villabona angesetzt, auch von allen Gewerkschaften wieder, um die Forderung nach ihrer Freilassung durchzudrücken. Also da bestehen reelle Chancen, zumal auch, also dieser Richter, der die verurteilt hat ursprünglich in Gijón und der auch jetzt dann die den Haftantritt angeordnet hat, der auch nicht abwarten wollte, ob die Regierung tatsächlich eine Begnadigung ausspricht, der ist ja bekannt für seine Urteile gegen Gewerkschafter und Gewerkschafterinnen. Der hatte einst Gewerkschafter verurteilt, auch zu hohen Haftstrafen, im Rahmen von Auseinandersetzungen um Werkschließungen in Gijón. Und das hatte ja damals auch dazu geführt, einen Film zu machen, der auch in Deutschland bekannt wurde, Am Montag in die Sonne. Und diese beiden Gewerkschafter, die damals verurteilt wurden, die wurden dann auch begnadigt. Also von daher bestehen da doch relativ große Chancen, vor allen Dingen, wenn man es schafft, den Druck von der Straße aufrechtzuerhalten, weil das ist das Einzige, was letztlich Druck macht.
Es gibt auch eine Klage beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das Ganze dürfte aber etwas zu lange dauern.
Eben.
Du hast noch angesprochen, die Metallstreiks in Andalusien. Dieser Fall ist nicht die einzige Repression, die jetzt gerade ArbeiterInnen trifft. Es gibt eine Verhaftungswelle nach dem jüngsten Metallstreik in Andalusien. Was ist da los?
Ja, da kann man, also man kann in der Vorgehensweise der Staatsorgane, wie mir auch die ehemalige Podemos-Chefin aus Andalusien, Teresa Rodriguez, also eine Antikapitalistin, die sind auch aus Podemos ausgestiegen mittlerweile, die waren ja so stark, dass sie bis vor ein paar Jahren auch in Cádiz noch das Bürgermeisteramt gestellt haben. Die hat mir gesagt, dass ja auffällig ist, dass die Repression sich vor allen Dingen gegen kleinere Gewerkschaften richtet, also zum Beispiel in dem Fall der Seis de la Suiza in Gijón gegen die Anarchos und Syndicalistische CND und beim Metallarbeiterstreik in der Region Cádiz, da waren die führenden Antreiber dieses Streiks eine Koordination der Metallarbeiter, die CTM und die Anarchos und Syndicalistische CGT. Und sie hat mir erklärt, also wir sind es ja gewohnt hier, wenn es Streiks gibt, das ist so die Bucht von Cádiz, da gibt es größere Werften und so, dass dann die Polizei mit brutaler Gewalt, also zum Teil werden da auch so Schützenpanzer eingesetzt, um gegen die Arbeiterinnen vorzugehen. Das sei mir ja gewohnt, aber dass jetzt eine Verhaftungswelle nach dem Streik läuft und da bisher 24 Menschen zeitweise inhaftiert wurden. Bei einer Person ist es noch unklar, ob die immer noch im Knast sitzt oder nicht, weil da hatte der Richter U-Haft angeordnet ohne Kaution. Die Kautionen, die fallen auch in dem Fall sehr hoch aus und das ist auffällig auch da, weil da gibt es ja auch noch die in Andalusien die kämpferische Landarbeitsgewerkschaft SAT, die wird auch seit Jahren mit Repression überzogen. Man scheint und dann auch mit einer gewissen Deckung der sozialdemokratischen Regierung mit Unterstützung dieser angeblichen Linkskoalition zu machen, so eine gewisse Duldung dazu haben, dass genau die kleineren, radikaleren Gewerkschaften, die wirklich die Forderungen der Beschäftigten umsetzen wollen, dass die hart angegriffen waren. Und dort zum Beispiel in Cádiz lief das dann wieder nach dem üblichen Muster. An dem Streik haben sich ursprünglich die beiden großen Gewerkschaften auch beteiligt. Dann hat die UGT, sehr regierungsnah oder sehr sozialdemokratennah, dann so einen Tarifvertrag abgeschlossen, der wachsweich war. Der wurde aber dann auch nicht mal von ihrem Partner, den Arbeiterkommissionen, unterstützt. Dann haben sie es noch mal ein bisschen verbessert, sodass die Arbeiter der Kommission sagen konnten, naja, wir sind zwar nicht damit einverstanden, aber wir werden nichts dagegen tun. Da ging der Streik noch ein bisschen weiter, aber dann wird es halt dann schon schwierig, wenn die Arbeiter, die Belegschaften schon wieder aufgespalten sind. Und dann wurde er abgesagt, sodass jetzt die CGT und die CTM weiter auf Betriebsebene kämpfen wollen, aber sich gleichzeitig mit dieser heftigen Repression ausgesetzt sehen gegen ihre Mitglieder. Und das bindet natürlich Kräfte und macht die Sache noch schwieriger. Aber auch da ist heute Abend eine große Demonstration, um gegen die auch horrenden Kautionen bis zu 40.000 Euro gegen Arbeiterinnen, die nichts anderes getan haben, als die Straße zu gehen, um einen vernünftigen Tarifvertrag zu bekommen. Fällt auch auf und da geht es auch weiter und da hängt es auch davon ab, wie viel Druck man da machen kann, bis man da irgendwie eine vernünftige Lösung findet.
Unser Spanien-Korrespondent Ralf Streck war das zu einer Haftstrafe für 6 AnarchosyndikalistInnen in Spanien wegen ganz normaler Gewerkschaftsarbeit, kurz zusammengefasst, wegen Flyer verteilen. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 18. Juli 2025. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.